Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 20. August. In der Geometrie ist sie ein ebenes Viereck, dessen Seiten alle gleich lang sind. In der Politik ist sie ein handgeformtes Zeichen der Macht, die Raute. In diese für Angela Merkel typische Handhaltung ist viel hineininterpretiert worden. Von Energiefluss bis Illuminati war so ziemlich alles dabei. Tatsächlich aber gibt es für die Raute eine ganz einfache Erklärung.
Es war immer die Frage, wohin mit den Armen? Also es hat vielleicht zeigt eine gewisse Liebe zur Symmetrie, aber...
Wohin mit den Armen? Diese Frage stellte sich sicherlich nicht, als Olaf Scholz sich jetzt für das Magazin der Süddeutschen Zeitung ablichten ließ. Da zeigt sich der SPD-Kanzlerkandidat auf der Titelseite mit Merkel-Raute. Warum er das tut, auch dafür gibt es zunächst eine einfache Erklärung. Die Kollegen der SZ haben Scholz für ihr Interviewformat, das nur Körpersprache und keine Worte zulässt, gefragt, wie sehr werden Sie Angela Merkel vermissen? Seine pantomimische Antwort, die Raute. Nun ist Scholz Profi genug, um zu wissen, dass sich dieses Bild aus dem Kontext der Frage lösen wird. Was bleiben wird, ist, Scholz macht die Merkel. Und genau das ist das Kalkül des Kanzlerkandidaten. Sich von Merkel abzusetzen und zugleich wie Merkel zu sein. Er will in Zeiten des Umbruchs Kontinuität suggerieren. Denn nichts fürchtet der deutsche Wähler mehr als Veränderung. Hierzulande wird das Wort Reform nicht als Versprechen, sondern als Drohung verstanden. Und so setzt Olaf Scholz auf Berechenbarkeit als Wahlargument und kopiert auch hier die Methode Merkel.
Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
Olaf Scholz ist in der Bundespolitik tatsächlich ein alter Bekannter, im Gegensatz zu Armin Laschet und Annalena Baerbock. Und das Vertraute schafft Vertrauen, wie die persönlichen Umfragewerte des SPD-Kanzlerkandidaten zeigen. Vertraut ist auch das Wahlprogramm der SPD. Es ist wie in den Wahlkämpfen zuvor eine Variation dessen, was die Sozialdemokraten unter sozialer Gerechtigkeit verstehen. Rente, Mindestlohn, Hartz IV abschaffen. Auch wenn der aktuelle Slogan »Scholz packt das an« heißt, dahinter verbirgt sich ein Weiter-so. Ganz so, als gäbe es die Corona-Krise nicht, in der offenbar geworden ist, was alles in Deutschland im Argen liegt. Von der Bildung über die Digitalisierung bis zur Verwaltung. Und dann ist da noch der milliardenschwere Schuldenberg, der in der Krise angehäuft wurde. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, die Union betreibt ebenfalls Wahlkampf im Weiter-so-Modus. Und so ist nach jetzigem Umfragestand nicht ausgeschlossen, dass das prinz-charles-hafte Warten der SPD auf das Kanzleramt am 26. September beendet sein könnte und die Insignien der Macht in sozialdemokratische Hände gehen. Die Raute jedenfalls, die hat sich Scholz schon genommen. Unsere weiteren Themen heute. Ich spreche gleich mit Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, über die verheerende Lage in Afghanistan und die Ursachen für dieses Debakel des Westens.
Lassen Sie es mich ganz brutal sagen. Wir alle, wir die Deutschen, die Franzosen, die auch eine Zeit lang da waren, die Briten und viele andere, wir waren letztlich nichts anderes als Hilfsbremser in einer großen amerikanischen Operation.
Wir wundern uns darüber, wie man von Naturgeräuschen wie diesen genervt sein kann und gratulieren dem Publizisten Henrik M. Broder zum Geburtstag. Menschen, die sich verzweifelt an startende Flugzeuge hängen. Männer, Frauen und Kinder, die an der Grenze zu Pakistan versuchen, das Land zu verlassen. Und Taliban, die triumphierend im Präsidentenpalast sitzen. Die Lage in Afghanistan ist dramatisch. Ein Drama, zu dem der Westen erheblich beigetragen hat. Über die Lehren und vor allem die Konsequenzen aus 20 Jahren Einsatz in Afghanistan spreche ich mit Wolfgang Ischinger. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt, deutscher Botschafter in Washington und London und ist seit 2008 Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Morgen, Herr Ischinger.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Ischinger, im April hat Joe Biden verkündet, die US-Truppen aus Afghanistan rauszuholen. Am 1. Mai ist dann mit dem Abzug begonnen worden und abgeschlossen sein sollte er am 11. September. Also ein symbolisches Datum, das ja verdeutlicht, wie sehr diese außenpolitische Entscheidung Bidens eigentlich eine nach innen, eine an die eigene Nation gerichtete war. Mit Blick auf die jetzige Situation in Afghanistan, hat Biden das Land geopfert, um im eigenen Land an Zustimmung zu gewinnen?
Naja, so weit würde ich nicht gehen. Aber der amerikanische Präsident und seine Berater haben sich übrigens mit uns gemeinsam natürlich massiv verkalkuliert, ob dieser Plan eines geregelten Abzugs mit einer verhandelten Schlussergebnis mit den Taliban, ob das, ich sag's mal etwas salopp, ob das gut ausgehen würde. Dass das so ausgehen würde wie jetzt mit diesen unsäglichen Vorgängen der um ihr Leben rennenden afghanischen Männer, Frauen und Kinder, das hat man anscheinend auch in Washington nicht vorhergesehen. Ich will aber noch eins hinzufügen, Frau Rosenfeld. Der Ursprung dieses Plans geht ja weit vor die Zeit von Joe Biden zurück.
Es war Donald Trump, genau.
So ist es. Und im Grunde sage ich jetzt als jemand, der selbst relativ viel Verhandlungserfahrung mit unfreundlichen Verhandlungspartnern hat. In diesem Fall musste der Verhandlungspartner oder Gegner, die Taliban, sich eigentlich seit dem vergangenen Sommer nur auf die lange Bank setzen und abwarten, weil sie wussten, die gehen. Also das ist Verhandeln aus einer Position totaler eigener Schwäche. Mir tut der amerikanische Unterhändler Salmaan Khalilzad, den ich seit vielen Jahren gut kenne und auch sehr schätze, ein gebürtiger Afghane, der tut mir richtig leid, weil der ist selbst ein Profi. Aber wie sollte der denn die Taliban zu irgendwelchen Konzessionen in der Sache bewegen, wenn von vornherein klar war, wir ziehen ab.
Aber Biden hätte doch die Entscheidung Trumps zurücknehmen können. Es war ja noch kein definitiver Beschluss gefasst. Biden hat fortgesetzt, was Trump angefangen hat.
Das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen. Für Joe Biden natürlich im Vordergrund stand seit seiner Inauguration, wie kann ich Entscheidungen treffen, die verhindern, dass die 70 oder mehr als 70 Millionen, die für Trump gestimmt haben, sich in Richtung 80 Millionen bewegen.
Also war es doch eine Geste nach innen, die Truppen abzuziehen.
Es war eine innenpolitische Entscheidung, natürlich. Und die Meinungsumfragen in den USA haben gezeigt, bis übrigens vor ganz, ganz wenigen Tagen. Jetzt kippt das natürlich angesichts der grauenhaften Bilder etwas. Aber bis vor wenigen Tagen konnte er eigentlich darauf vertrauen, dass die große Mehrheit der Amerikaner ihm zustimmt bei dem Versprechen, I am bringing the boys home now. So wie Trump das vor einem Jahr schon angekündigt hat. Deswegen wäre die Entscheidung, die Trumpsche Entscheidung rückgängig zu machen und mit mehr Soldaten da zu bleiben, wäre zumindest vor 2-3 Monaten bis vor kurzem sehr, sehr unpopulär geworden und das wollte man nicht. Also das sind in der Tat rein innenpolitische Beweggründe.
Die USA haben ja jetzt offiziell auch den Abzug damit begründet, Afghanistan sei kein Zufluchtsort mehr für Terroristen und damit sei das Ziel des Einsatzes erreicht. Auch wenn die USA es heute bestreiten, dieser Einsatz ist doch ganz viel mehr gewesen. Es ging doch letztlich um den Aufbau eines demokratischen Staates und einer demokratischen Gesellschaft, also um Nation Building. Und das beinhaltet doch auch der Name der NATO-Mission Resolute Support. Ist es Naivität oder Arroganz des Westens gewesen, zu glauben, ein anderes Land aus Afghanistan machen zu können?
Also wenn Sie mal in der Geschichte dieser 20 Jahre zum Anfang zurückgehen, da ging es um die Ausrottung von Al-Qaida. Das war zunächst ja auch bitteschön gar keine NATO-Operation. Die USA wollten das zunächst alleine machen. Und erst als Länder wie die Bundesrepublik Deutschland und andere sagten, wenn ihr wollt, dass wir mitmachen, wir können das nur machen, wenn wir das auf der Basis einer gemeinsamen NATO-Aktion machen. Das ist in Deutschland ein verfassungsrechtliches Problem, bekanntlich. Und dann wurde eine NATO-Operation draus gemacht. Die Begründungen, die wir, also verschiedene Bundesregierungen in den letzten 20 Jahren dann nachgeliefert haben für unser Engagement. Wir wollten ja am liebsten nicht kämpfen, sondern wir wollten lieber Schulen für Mädchen bauen und Brunnen bohren und Straßen bauen und das Land peu à peu demokratisieren. Das war natürlich in einer eher, ich sage das jetzt wie ein Gänsefüßchen, eher pazifistisch denkenden deutschen Gesellschaft populärer als etwa die Vorstellung, wir jagen jetzt Terroristen in den Bergen von Nordafghanistan und erschießen die alle einen nach dem anderen. Mit anderen Worten, wir haben das gehabt, was man in unserer Fachsprache Mission Creep nennt. Aus der ursprünglichen Mission, diese Terroristen zu vertreiben, ihnen den Nährboden zu entziehen, wurde eine immer größer angelegte Demokratisierungsaktion von idealistischen Vorstellungen getrieben, die man teilen kann, die ich persönlich auch teile, die aber eigentlich, wie wir jetzt sehen, nicht durch die Mittel gedeckt waren, die wir zum Einsatz bringen konnten, die auch über 20 Jahre hinweg das Land nicht so verändern konnten, dass das nachhaltige, bleibende Effekte hatte. Leider, leider, leider.
Die Volatilität dieser internationalen Afghanistan-Politik zeigt sich auch darin, dass der Bundestag ja erst im März diesen Jahres das Mandat für die NATO-Mission verlängert hat. Nachdem Biden dann seine Abzugspläne verkündet hat, hätte die NATO ihre Afghanistan-Mission auch ohne die USA fortsetzen können und sollen?
Frau Rosenfeld, lassen Sie es mich ganz brutal sagen. Wir alle, wir die Deutschen, die Franzosen, die auch eine Zeit lang da waren, die Briten und viele andere, wir waren letztlich nichts anderes als Hilfsbremser in einer großen amerikanischen Operation. Und wir hätten auch jetzt, wenn etwa die Entscheidung vorgetragen worden wäre, wollen wir das jetzt selbst fortführen unter europäischer Führung, wenn die Amerikaner sich zurückziehen wollen. Wir hätten weder die Aufklärungsmittel, noch die Kommunikationsmittel, noch die Transportmittel, also noch die Logistik, noch die Waffensysteme gehabt, um unsere eigenen Leute sinnvoll zu verteidigen. Mit anderen Worten, ausgeschlossen, geht nicht, können wir nicht, hätten wir nicht geschafft. Wir waren und sind und bleiben von den USA abhängig. Sehen wir übrigens jetzt auch in diesen Stunden und Tagen. Was glauben Sie wohl, was an dem Flughafen passieren würde, wenn die paar tausend amerikanischen GIs den Flughafen jetzt nicht zumindest rudimentär schützen würden? Die deutschen Fallschirmjäger würden das nicht können. Also Abhängigkeit von den USA ist ein Faktum von Anfang gewesen und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Was ist dann die Lehre für Europa und den Westen jenseits der USA aus dieser Afghanistan-Mission?
Die falsche Lehre wäre es, und ich merke schon, dass einige jetzt sozusagen in diesen Sack greifen und sagen, die Lehre muss sein, dass alle solche Versuche, Demokratie zu fördern, in diktatorischen Ländern zu intervenieren, das ist alles vom Übel und wir sollten die Finger vollkommen davon lassen. Das wäre eine falsche Lehre. Da ist kritische Reflexion angesagt. Wir müssen sicher sein, dass unsere demokratischen Gesellschaften imstande und bereit sind, solche Veränderungsprozesse dann auch durchzuhalten. 20 Jahre sind natürlich viel zu lang, sind eine viel zu lange Zeit, ist ja fast eine Generation jetzt gewesen. So lang darf so etwas nicht dauern. Also kritischer herangehen, nur das anpacken, wovon wir dann sicher sind, dass wir das auch erreichen können.
Diese kritische Frage an uns selbst, verbunden mit einer Aufforderung, hat Norbert Röttgen auch gestellt. Er hat, als sich dann abgezeichnet hat, dass die Taliban immer mehr Provinzen einnehmen und wahrscheinlich das ganze Land erobern werden, hat Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, gefordert, der Westen und damit auch die Bundeswehr sollten eingreifen. Er hat gesagt, nach 20 Jahren Einsatz zu sagen, das sei jetzt eine afghanische Angelegenheit, das sei absurd und beschämend. Unsere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wiederum hat gesagt, ein Eingreifen würde Krieg bedeuten. Dass dem Vorrücken der Taliban tatenlos zugesehen wurde, war das jetzt unterlassene Hilfeleistung oder doch eine sinnvolle Eskalationsvermeidung?
Naja, politisch, idealistisch, moralisch verstehe ich Norbert Röttgen. Aber als Realpolitiker, der unsere Fähigkeiten und unsere aktuelle Koalition und jede mögliche künftige Regierungskoalition ein kleines bisschen einzuschätzen versucht, weiß ich auch, dass es nicht vorstellbar ist, weder für Frau Kramp-Karrenbauer noch für jemand wie mich, dass wir als Deutsche, als Europäer ohne die USA in einen Krieg in Afghanistan ziehen. Das wäre ein bitterer Krieg.
Röttgen hat ein internationales Eingreifen gemeint.
Also ja genau, aber wer soll denn da an unserer Seite bitteschön eingreifen? Ich würde was anderes vorschlagen. Ich würde in dieser Lage an die Institution appellieren, die eigentlich nach unserem Rechtsverständnis, nach unserem Völkerrechtsverständnis ohnehin dazu berufen ist, solche Konflikte zu managen, nämlich den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat im Falle Syrien über die letzten 10 Jahre jämmerlich versagt. Warum? Weil die großen Mächte sich nicht auf eine Linie einigen konnten. Im Falle Afghanistan sehe ich das ein bisschen anders. Da sehe ich einen gewissen Hoffnungsschimmer, weil ich nicht erkennen kann, dass Russland, China, Indien, Pakistan, Iran und alle anderen Anrainer und großen Mächte, einschließlich der USA, ein Interesse daran haben können, dass aus Afghanistan mit Strahlkraft nach außen radikal islamistische Strömungen in der Region gestützt werden. Stellen Sie sich mal vor, wie man sich in Peking am Kopf kratzt. Die haben das Problem mit den Uiguren. Man kann in Peking kein Interesse daran haben, dass die Taliban sich demnächst auf die Socken machen, um die Uiguren zu unterstützen in ihrem muslimischen Eifer. Also auch in Peking wird man ein Interesse daran haben, dass es in Kabul zu einer gewissen Mäßigung, zu gewissen Grundregeln kommt. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass der Sicherheitsrat in diesem Fall ausnahmsweise nach vielem Scheitern in so vielen anderen Fällen mal wieder zu einer gemeinsamen Linie kommt und dass es zu einem Einsatz der Vereinten Nationen, vielleicht gar nicht zu einem militärischen Einsatz, aber zu einem zivilen Befriedungseinsatz kommt, der auch helfen könnte, die rechtliche Situation im Lande etwas zu stabilisieren. Viel weiter geht meine Vorstellungskraft im Augenblick nicht.
Dazu wird man mit den Taliban verhandeln müssen. Sie gehören auch zu denjenigen, Herr Ischinger, die sagen, wir müssen jetzt Kontakt zu diesen neuen Herrschern aufnehmen. Was heißt denn genau verhandeln mit den Taliban? Welchen Druck kann der Westen auch überhaupt machen?
Also da gibt es ja schon ökonomische Einwirkungsmöglichkeiten und Lockmittel. Nicht nur negativer Art, sondern positiver Art. Geld spielt immer in der Politik eine Rolle. Und wir wissen alle, dass Afghanistan leider zu den Ländern gehört, die, wenn man mal vom Opiumanbau absieht, die so arm und armselig sind, weil da nicht viel wächst, dass sie sich eigentlich kaum selbst wirklich ernähren können. Mindestens so lange nicht, wie die Bodenschätze, die es dort ja anscheinend auch zuhauf gibt, nicht wirklich ausgebeutet sind. Also es gibt ökonomische Mittel, es gibt seitens der Anrainerstaaten Pakistan, Teheran, Indien und China, einschließlich Russland, sicherlich auch politische Einwirkungsmittel. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein wichtiges Element künftiger Afghanistan-Politik sein wird, mit der Führung der Taliban, so wie sie sich jetzt offensichtlich herausmändelt, in ein Gespräch zu treten. Ich hielte es auch nicht für völlig abwegig. Solche Vorschläge werden ja in den letzten Stunden und Tagen auch hier und da geäußert, eine Afghanistan-Konferenz einzuberufen. Jedenfalls, wenn wir sicher sind, dass da am Flughafen nicht weiter geschossen wird und dass die Dinge sich hoffentlich ein kleines bisschen beruhigt haben werden, vielleicht kann man mit den Taliban auch reden über die Ordnung im Land und über die Art und Weise, wie das Land sich in die internationale Gemeinschaft einordnen will. Vielleicht haben die Taliban ja im Vergleich zu der Zeit vor 20 Jahren doch ein kleines bisschen dazugelernt. Aber ich gebe zu, Frau Rosenfeld, die Einwirkungsmöglichkeiten des Westens, der internationalen Gemeinschaft, sind natürlich bescheiden und beschränkt. Da dürfen wir keine Illusionen haben. Das ist so. Und deswegen ist das Ganze in der Tat natürlich auch, ich will das ja nicht beschönigen, ein Debakel erster Klasse für den Versuch des Westens, seine Werte nicht nur zu verteidigen, sondern durchzusetzen und in einem Land wie Afghanistan unsere Grundwerte, so wie wir sie verstehen, zu verbreiten. Das ist hier zumindest vorläufig nicht gelungen. Das ist ein trauriges Kapitel, das hier gerade zugemacht wird.
Herr Ischinger, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese klare und kluge Einschätzung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Frau Rosenfeld. Es hat Spaß gemacht. Danke Ihnen herzlich.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
Da hat der beste Wahlkämpfer für SPD und Grüne wieder zugeschlagen.
Markus Söder.
Und wie Sie hören, ist Michael Bröker heute bei mir und der schlägt auch geradezu. Michael, was ist da los wieder bei CDU und CSU?
Ja, Markus Söder hat in einer internen CSU-Sitzung mal wieder richtig geledert gegen Armin Laschet, den eigentlich gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Er nennt die Umfragen verheerend und er bringt mal wieder einen Kandidatentausch ins Spiel.
Dass die Umfragen verheerend sind, das können wir ja nicht leugnen. Recht hat er, der Söder.
Der hat recht, aber hilfreich ist es natürlich nicht. In der CDU ist man maximal verärgert und wünscht sich, dass der Mann einfach mal 2 Wochen den Mund hält. Vielleicht geht's ja dann auch wieder aufwärts mit den Umfragen.
Du hast mit Carsten Linnemann von der CDU gesprochen. Hat der das auch gesagt?
Ja, Carsten Linnemann macht sich ehrlich, was die Umfragen betrifft. Er ist auch maximal unruhig, aber er schlägt inhaltliche Offensiven vor und geht da auch an Tabuthemen heran, wie zum Beispiel eine Staatsreform, eine Pensionsreform. Er will sogar Beamten loswerden in der Bundesregierung. Ein Thema, das man im Wahlkampf eigentlich nicht anpackt. Wir haben ein paar seiner Vorschläge aufgezeichnet. Er war bei uns an Bord an Pioneer One. Hören wir doch mal rein.
In diesen Zeiten schaut man auf die Umfragewerte. Ich meine, Politiker, die sagen, wir schauen da nicht drauf, die lügen schlicht und einfach. Natürlich schaut man auf das Stimmungsbild und Ziel muss es sein für die Union 30 plus X. Wir spielen nicht auf Punkt oder auf Halten, sondern auf Sieg. Und diesen Spirit, den müssen wir gerade als Union, gerade als Volkspartei jetzt mehr denn je rüberbringen. Die Zeit ist knapp. Also es muss viel weitergehen. Wir brauchen echt eine große Staatsreform. Die Hierarchien müssen viel flacher werden. Wir brauchen Projektdenken. Und das Ziel wäre eigentlich, dass die unterste Ebene entscheiden kann. Also ich sag's mal ganz platt, wenn der Direktor sagt, ich brauche diese Luftfilter, ja verdammt nochmal, dann soll er die bestellen. Und nicht irgendwie jeden fragen und darf ich und hier und da. Nach 1,5 Jahren haben wir es nicht geschafft, dieses so zu organisieren. Und da brauchen wir eine große Staatsreform. Ich persönlich wäre dafür, dass man nur noch dort verbeamtet, wo es wirklich zentral hoheitliche Aufgaben sind, oder ich brauche gar nicht zentral sagen, wo es hoheitliche Aufgaben sind, vom Richter, vom Staatsanwalt, über den Polizisten, Zoll, Finanzbeamte, das sind hoheitliche Aufgaben, aber in einer deutschen Verwaltung, auch im Ministerium, muss doch nicht jeder verbeamtet sein, im Gegenteil, wenn ich mit dem einen oder anderen Experten zusammenarbeite, der vielleicht auch mal einen Zeitvertrag bekommt, vielleicht auch einmal in einer staatlichen GmbH, der ein Projekt bekommt und sagt, diesen Teil der Digitalisierung der Verwaltung musst du in 4 Jahren schaffen, dann kriegst du noch einen Bonus. Dann, das ist doch Projektdenken. So hätten wir den Flughafen innerhalb von 6 Jahren gebaut und nicht innerhalb von 20 Jahren.
Und das ganze Gespräch mit Carsten Linnemann, dem Vorsitzenden der Mittelstandsunion, hören Sie in der aktuellen Folge des Hauptstadt-Podcasts. Mit Michael Bröker natürlich und dem danke ich, dass er bei mir war.
Danke, Dagmar.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Tourismus in dem kleinen nordspanischen Dorf Riba de Sella in einer ernsthaften Krise steckt. Warum? Weil man wohl nachts kaum sein Auge zubekommt. Immer kräht irgendwo ein Hahn oder es blökt ein Schaf oder ein Esel macht. Jedenfalls bekamen die örtlichen Behörden in den letzten Wochen immer mehr Anrufe von Besuchern ihres pittoresken Dörfchens, die sich über derartige nächtliche Geräuschquellen beschwerten. Auch das Geläut des Kirchturms am frühen Sonntagmorgen wurde als Störfaktor empfunden. Um es kurz zu machen, man macht in Riba de Sella wohl gerne Landurlaub, aber bitte ohne Land. Die dortige Tourismusabteilung setzt nun auf Verständigung und kommunikationsfördernde Maßnahmen, will Brücken bauen zwischen dem Mu und dem Mäh und dem Täterätetä. Und zwar mit einer groß angelegten Plakatkampagne. Darauf steht dann zu lesen:
Willkommen in Riba de Sella. Hier haben wir Kirchenglocken, die regelmäßig läuten, Hähne, die frühmorgens krähen und Viehherden, die manchmal Kuhglocken tragen und Traktoren, die früh unterwegs sind, um die Tiere zu füttern. Wenn Sie mit all dem nicht umgehen können, sind Sie vielleicht nicht am richtigen Ort.
Das ist doch mal schön unmissverständlich. Komm entweder damit klar, wie wir hier leben, oder sieh zu, dass du Land beziehungsweise Stadt gewinnst. Die Touristen jedenfalls reagieren positiv auf die Plakate und man hat wohl wieder mehr Verständnis füreinander. Oder, um es mit einem alten 90er-Werbespruch zu sagen, während sich in Villa Riba die Touristen noch ärgern, wird in Risa de Bea schon wieder gefeiert.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Henrik M. Broder schon 75 wird. Broder ist Publizist, hat für namhafte Zeitungen und Magazine Deutschlands geschrieben und schreibt immer noch. Auch hier in diesem Podcast ist er ein gern gesehener oder besser gehörter Interviewgast. Manche finden, Broder ist eine Nervensäge, nennen ihn einen Provokateur und Polemiker. Zuschreibung, die Broder vermutlich als Kompliment verstehen würde. Mainstream ist ihm unerträglich. Political Correctness empfindet er als Korsett des freien Geistes. Ich könnte hier nun seinen Lebenslauf würdigen, aber mehr als Daten sagen Worte. Und hier die Worte von Henrik Broder. Ich beurteile die Menschen in meiner Umgebung nicht nach Herkunft, Hautfarbe oder Religion, sondern danach, ob sie, grob gesprochen, auch andere Meinungen als die eigene gelten lassen. Ich bin tolerant bis an die Grenze der Selbstverleugnung. Nur gegenüber einer Gruppe von Menschen will ich nicht tolerant sein. Gegenüber den Intoleranten, die sich selbst zum Maß aller Dinge erheben und mir entweder ewiges Leben im Paradies versprechen, wenn ich ihnen folge, oder einen Logenplatz in der Hölle, wenn ich mich ihnen verweigere. Lieber Henrik Broder, zum Geburtstag können wir Ihnen zwar nicht das Paradies schenken, aber doch ein Lied, das ein bisschen so ist wie Sie. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. It's good for my voice, but you won't fool the children.